Unser Thema heute ist die Bitte der Jünger, Herr, lehre uns beten. In den Zeugnissen an die Gemeinde, Band 2, auf Seite 30, lesen wir ein Wort, über das wir nachdenken sollten. Sie schreibt, es gibt eine Gefahr für Siebentags-Adventisten. Wir wähnen uns sicher und denken, wir seien für die Wiederkunft Jesu vorbereitet, weil wir Bescheid wissen über den Sabbat, den Zustand der Toten, das Mahlzeichen des Tieres und über die Art und Weise, wie Jesus wiederkommen wird. Aber das ist ein Irrtum, schreibt sie. Die genannten Lehren sind zwar wichtig, doch unser Wissen allein wird uns nicht erlösen. Es waren Zehntenzahlende, Sabbathaltende, Schriftgelehrte und Pharisäer, die Jesus ans Kreuz brachten. Nein, nicht was wir wissen, bringt uns die Rettung, sondern der, den wir persönlich kennen. Wir brauchen eine innige Beziehung zu Jesus Christus, damit wir auf seine Wiederkunft vorbereitet sind. Und diese finden wir nur in der täglichen, persönlichen Gemeinschaft mit ihm und mit seinem Wort. Deshalb auch unsere Bitte, nicht nur die der Jünger, Herr, lehre uns beten. Unser Leitwort zu diesem Thema über das Gebet lesen wir in Lukas 11 und dort den Vers 1. Dort schreibt Lukas, und es begab sich, dass er an einem Ort war und betete. Als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Warum diese Frage der Jünger? Immer wenn Jesus von der Gebetszeit mit seinem Vater im Himmel zurückkam, spürten die Jünger etwas Wohltuendes. Etwas, was sie nicht beschreiben oder erklären konnten. Deshalb ihre Bitte, Herr, lehre uns auch so zu beten. Das Gebet des Glaubens bringt uns tatsächlich in die Gegenwart Gottes. Und dort wird uns dieses beglückende Bewusstsein der Nähe Gottes geschenkt. Wenn wir es gelernt haben, so zu beten, wie der Heilige Geist es uns ins Herz gibt. Paulus schreibt darüber im Römerbrief. Er schreibt, desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gehört, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Paulus will sagen, wir brauchen den Heiligen Geist auch beim Beten. Es ist sicher hilfreich, feste Gebetszeiten in unserem Tagesablauf zu haben. David schreibt, Herr, frühe, also morgens, frühe wollest du meine Stimme hören. Frühe will ich mich zu dir wenden und aufmerken. Das war Davids Erfahrung. Und sollte auch die unsere sein. Daniel pflegte in Babylon sogar dreimal am Tag, morgens, mittags und abends. Feste Gebetszeiten am offenen Fenster gen Jerusalem. Unser morgendliches Gebet sollte die Bitte um Jesu Gegenwart an diesem Tag in unserem Leben sein. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt Jesus auch zu uns. Wir brauchen die Gegenwart Jesu durch seinen Geist, damit unser Tagewerk gelingt. Der Feind merkt, wenn wir etwas ohne unseren Herrn unternehmen wollen und versucht uns dann unter seinen Einfluss zu bringen. Deshalb sollten wir uns jeden Morgen in unserem Gebet Gott weihen. Etwa so. Herr, nimm mich ganz als dein Eigentum an. Ich übergebe dir meinen Leib, meine Seele, meinen Geist und auch meinen Willen. Ich lege dir all meine Pläne vor. Gebrauche mich heute in deinem Dienst und bleibe bei mir und lass all mein Tun in dir vollbracht sein. Eine solche tägliche Übergabe unseres Lebens an Jesus gibt uns die innere Ruhe und Sicherheit, dass wir nie allein sind. Denn Jesus hat versprochen, dieses Gebet zu erhören. Er wird uns dann durch den Tag führen, durch seinen Heiligen Geist und durch die uns beschützenden Engel, so wie er es uns zugesagt hat: Ich werde sein bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Ich werde euch nie verlassen, ich werde nie von eurer Seite weichen. Ellen White schreibt, das tägliche Gebet ist für das Wachstum in der Gnade und in der Heiligung unerlässlich. Es bedeutet für das geistliche Leben das, was das tägliche Brot für unser körperliches Wohlbefinden ist. Weiter schreibt sie, denke daran, dass das Gebet die Quelle deiner Kraft ist. Wenn wir es mit unserem Gebet am Morgen eilig haben, und das passiert leider oft, dann wird auch der Erfolg am Tage mager sein. Bei David hatten wir gelesen, frühe will ich mich zu dir wenden und auf deine Weisung achten. Gott will zu uns in der Stille reden und auf deine Weisung will ich achten, schreibt David, und will unseren Geist und unseren Leib durch seine göttliche Gegenwart erquicken. Aber dazu brauchen wir auch die innere Ruhe und auch die nötige Zeit. Und Geduld. Auch beten will gelernt sein. Deshalb die Frage der Jünger, Herr, lehre uns beten. Oft mögen wir Betriebsamkeit, selbst religiöse Betriebsamkeit, lieber als die Übergabe unseres Herzens an Gott. Doch wenn wir entschlossen sind, uns nicht von der Quelle unserer Kraft trennen zu lassen, gemeint ist das Gebet des Glaubens, dann ist Jesus gleichermaßen entschlossen, uns zur Seite zu stehen. Früher habe ich den Rat des Apostel Paulus nicht verstanden, wenn er schreibt, betet ohne Unterlass. Ich kann doch nicht ständig auf meinen Knien liegen und beten, dachte ich. Sicher sind unsere festen Gebetszeiten morgens und abends und vielleicht auch mittags wie bei Daniel wichtig. Aber das Beten ohne Unterlass meint wohl eher, in dem gläubigen Bewusstsein der Gegenwart Gottes zu leben. Dass Jesus versprochen hat, unser Leben nach seiner Vorsehung zu führen, wenn wir es ihm jeden Morgen und jeden Abend in unserer persönlichen Gebetszeit übergeben haben. Dann ist er durch seinen Geist bei uns und wohnt in uns. Und kann unser Leben nach seiner Vorsehung führen, das meint wohl Beten ohne Unterlass. So wie Johannes der Täufer einmal sagte, ich muss abnehmen, auf dass du in mir zunimmst. Und Paulus geht in seinen Glaubenserfahrungen noch ein Stück weiter, wenn er schreibt, ich bin mit Christus gestorben, ich lebe. Doch nun nicht ich, sagt er, sondern Christus lebt in mir. Das große Geheimnis, ihr Lieben, des Evangeliums, was die meisten Christen nicht begreifen, ist Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Manchmal stellen wir uns die Frage, warum fallen wir als Christen so oft? Weil wir zu wenig beten. Oder warum sind wir oft entmutigt und verzagt? Weil wir so wenig beten. Oder warum haben wir so wenig Erfolg in der Gewinnung von Menschen? Weil wir so wenig beten. Ist unser Herr noch derselbe wie zur Zeit der Jünger? Er sagt von sich, mir ist gegeben alle Macht im Himmel wie auf Erden. Und ich werde sein bei euch alle Tage bis an der Weltende. Gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Seine Liebe zu uns ändert sich nie. Der Jesus ist heute noch genauso mächtig wie eh und je. Er ist heute noch genauso besorgt, Menschen zu retten wie einst. Aber er kann seine Arme nicht ausstrecken, bevor wir nicht mehr und ernsthafter beten. Ich las einmal den Satz: Das Geheimnis allen Misserfolgs in unserem Leben ist unser Mangel an Gebet. Und die Kehrseite: Nie sind wir mehr auf der Höhe, als wenn wir auf unseren Knien sind. Ich denke, diesen Satz sollten wir uns merken. Nie sind wir mehr auf der Höhe, als wenn wir auf unseren Knien sind. Es mag vielleicht nötig sein, wie David zu rufen: Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz, bevor wir recht beten können. Der Teufel bemüht sich, uns daran zu hindern, dass wir uns mit der Frage des Gebets befassen. Er fürchtet nicht so sehr wie das Gebet, denn er weiß, wenn wir beten, wirkt Gott. Ich fürchte fast, wenn wir von der Ewigkeit aus einmal auf unser irdisches Leben zurückschauen werden, das werden wir ja mal können, wird der erstaunlichste Zug unseres vorüberziehenden Lebens hier auf der Erde sein, unsere Gebetslosigkeit. Wir beten viel zu wenig. Am Vorabend seines Leidens und Sterbens gab Jesus seinen Jüngern und damit auch uns sozusagen als Abschiedsbotschaft eine Verheißung, die geradezu unglaublich klingt. Er sagt: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und er wird noch größere als diese tun. Denn ich gehe zum Vater, und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Wie bewegt müssen die Jünger damals gewesen sein? Sie konnten ihren Augen kaum trauen, als Jesus ihnen sagte: Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und er wird noch größere tun, denn ich gehe zum Vater. Und damit kein Zweifel aufkommen konnte, weder bei ihnen noch bei uns, wiederholte der Herr diese Verheißung einige Augenblicke noch einmal. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Man sollte meinen, unser Herr hätte es nun deutlich genug gemacht, dass er das Gebet seiner Jünger wünscht und dass sie ohne Gebet nichts vermögen. Aber er kehrt noch einmal zum gleichen Gegenstand zurück, indem er sagt: Wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er es euch geben. Nie zuvor hat unser Herr einen solchen Nachdruck auf eine Verheißung gelegt, und dennoch missachten sie die meisten Christen. Die letzte Verheißung, bevor er ergriffen, gebunden und gegeißelt wurde, bevor seine Lippen am Kreuz zum Schweigen gebracht wurde, war diese: Ihr werdet bitten in meinem Namen, denn der Vater hat euch lieb. Heute sitzt Jesus auf dem Thron seiner Gnade und drängt uns geradezu, Besitz zu ergreifen von seinen Schätzen. Er lehrt uns, dass unsere Stärke und Fruchtbarkeit von unseren Gebeten abhängig ist. Und doch erlauben wir dem Teufel, uns dahin zu bringen, das Gebet zu vernachlässigen. Er will uns glauben machen, dass wir durch eigene Anstrengungen mehr fertigbringen als durch das Gebet. Ich las einmal den Satz: Wenn wir viel für Gott tun wollen, müssen wir viel von Gott erbitten. Die Bibel bestätigt uns immer wieder: Es ist Gott eine Freude, unsere Gebete zu erhören. Wir brauchen ihn nicht drängen. Er freut sich, er wartet darauf. Gott freut sich also, unsere Gebete zu beantworten. Was hält uns nur zurück? Was verschließt unsere Lippen? Zweifeln wir an Gottes Macht? Lasst uns mit Paulus kühn ausrufen: Ich glaube Gott und vertraue ihm, dass er sein Wort hält. Unsere 5 bis 10 Minuten täglich auf den Knien im Gebet scheint eine sehr unangemessene Zeit zu sein, die wir damit verbringen, uns Gott zuzuwenden. Wenn Gott die Worte erhören würde, die wir an diesem Morgen zu Gott gebetet haben, würden wir es überhaupt merken? Würden wir die Antwort erkennen? Würden wir uns noch erinnern, was wir heute Morgen gebetet haben? Wie oft beten Sie, wurde einmal eine gläubige Frau gefragt. 3-mal täglich. Und dann eben den ganzen Tag war ihre Antwort. Aber wie viele von uns tun es ihr gleich? Ist das Gebet für uns so etwas wie eine Pflicht oder ist es eine Freude und ein Vorrecht, als Kinder Gottes und Bürger seines Reiches zu unserem himmlischen Vater zu gehen und ihm all unsere Anliegen vorzutragen, wie einem Vater? Gott sah unsere Schwäche und Kraftlosigkeit, ja unsere Unfähigkeit zu beten voraus. Deshalb ließ er Paulus das Wort aufschreiben: Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Jede Vorsorge Gottes ist für uns längst getroffen. Wenn wir uns dem Heiligen Geist öffnen, wird er uns die Freude zum Beten schenken. Und diese Freude wird unser Leben verändern. Und die Menschen um uns herum werden das merken. Wir können wohl zu Recht sagen, dass der Einfluss eines Menschen in dieser Welt nicht gemessen werden kann an seiner Beredsamkeit, seiner Rechtgläubigkeit oder seiner Energie, sondern vielmehr an seinen Gebeten. Viel Gebete im Verborgenen bedeutet auch viel Kraft und Segen im Alltag. Alle Erweckungen im Leben der Gemeinde Gottes waren immer die Frucht von Gebeten. Dennoch, ich denke, niemand sollte einem anderen vorschreiben, wie viel Zeit er im Gebet zu verbringen hat. Das sollten wir nicht tun. Aber es gibt das bereits erwähnte biblische Wort: betet ohne Unterlass. Das scheint offensichtlich die richtige Gebetshaltung im Leben eines Christen zu sein. Stets und ständig in dem Bewusstsein der Gegenwart Gottes zu leben. Luther verbrachte 2 bis 4 Stunden täglich im Gebet. Aber noch wichtiger war, dass er sein Leben in der bewusst erlebten Gegenwart Gottes führte. Unser Herr verbrachte manchmal ganze Nächte im Gebet. Er betete, weil er das Gebet brauchte. Und wir alle brauchen das Gebet auch. Sind wir bereit, vor Gott auf die Knie zu gehen und dem Heiligen Geist zu erlauben, uns durch und durch zu erforschen? Sind wir dazu bereit? Wünschen wir das wirklich, Gottes Willen zu tun? Wünschen wir das wirklich, Gottes Willen zu tun? Glauben wir seinen Verheißungen? Wenn das so ist, werden wir in Zukunft mehr Zeit auf unseren Knien vor Gott verbringen. Aber wir alle sollten auch bedenken, Gebete, die Wert haben, müssen freiwillig sein und nicht aus Zwang geschehen. Spontane Entschlüsse zu fassen, mehr zu beten, sind meist nicht von Dauer. Besser ist eine aufrichtige und völlige Übergabe unseres Lebens an Jesus und an seinen Stellvertreter, den Heiligen Geist. Das ist dann der Beginn einer dauerhaften Veränderung unseres Glaubens- und Gebetslebens. Man wird bekanntlich Glied einer Familie nur durch Geburt. Genauso werden wir Teil der himmlischen Familie allein durch eine Wiedergeburt, so wie Jesus es in jener Nacht dem stolzen Nikodemus sagen musste: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Die Sünde hat uns von Gott entfremdet, dass wir ihn aus eigener Kraft nicht verstehen können. Der natürliche Mensch, schreibt Paulus, aber vernimmt nichts vom Geiste Gottes. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Der natürliche Mensch steht Gott und seinen Geboten sogar feindlich gegenüber. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, schreibt Paulus, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag's auch nicht. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich. Wenn denn Gottes Geist in euch wohnt, wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Das alles ändert sich, wenn das Licht der Versöhnung und Erlösung durch den Heiligen Geist in unser Herz kommt. Das meinte wohl Jesus, als er den Jüngern sagte: Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn wir Gott lieben, dann sollten wir beten, weil es sein Wunsch ist, dass wir beten. Doch wie oft sind wir friedlos und tragen unnötig Lasten, weil wir wohl Gott im Gebet suchen, aber nicht seinem Wort vertrauen, seinen Verheißungen. Die Bibel ist voller Gebetserhörungen. Wenn Jesus durch seinen Geist unser ganzes Leben bestimmen darf, dann werden unsere Gebete auch seine Gebete sein. Und wir werden ihre Erhörung empfangen zu seiner Zeit. Wenn wir um etwas beten, was er uns verheißen hat, können wir ganz sicher sein, dass der Vater unsere Gebete auch erhören wird. Gottes Vorsehung, die uns am Ende der Weltzeit zum Glauben gerufen hat, zu seiner Kreuzgemeinde, möchte uns zu einem solchen Leben mit Jesus bereit machen. Jesus ruft jeden Morgen zu uns: Ich stehe vor der Tür deines Herzens und klopfe an. Wer meine Stimme hören wird und mir die Tür auftun wird, zu dem will ich einkehren und das Freundesmahl mit ihm halten und er mit mir. Das möchte unsere tägliche Erfahrung im Gebet sein. Unser Vater im Himmel ist bereit, uns im Namen Jesu die Taufe mit dem Heiligen Geist zu schenken, als Antwort auf unser gläubiges Bitten. Jeder von uns kann das noch heute erfahren, denn Gott hat es uns versprochen. Die Gnade sei mit uns allen, die wir Jesus lieben, und schenke uns ewiges Leben. Amen.